Stress. Wer von euch hat den? Keiner. Ihr seid ja entspannt, das ist schön. Nicht der Einzige hier, oder was? Also ich glaube, ihr habt schon am frühen Sonntagmorgen um 10 Uhr knapp 30 schon das erste Mal gelogen heute. Vielleicht sollten wir auch diese Fastenaktion nicht nur mit negativen Sachen, sondern auch mit nicht ehrlich sein machen. Nochmal, wer von euch hat Stress? Ah ja, jetzt wird's schon mehr. Gut. Also laut einer Studie, die ich neulich gelesen habe, haben 60-70% der Deutschen fühlen sich gestresst. 50% der Deutschen fühlen sich sogar ganz immens unter Druck. Weiß nicht, wie so euer Stresslevel ist, ob ihr sagt, so ein bisschen gestresst oder ich fühle mich richtig wie so eine Zitrone in der Presse. Laut Studie von der großen Krankenkasse sind die Hauptstressfaktoren zum einen der Job, dann Vereinbarkeit von Job und Familie, finanzielle Sorgen und dieses ganze Thema Beziehungen. Und ich glaube, geht schon wieder nicht. Doch? Geht's noch? Also gut, wenn es noch geht, wenn ihr das... Ich dachte, es war schon wieder weg. Na gut, wenn es noch geht. So, also diese bekannten Stressfaktoren, die sind irgendwie klar. Und ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, wo ich dachte, es gibt verschiedene Dinge, die Stress machen. Aber wie ist das eigentlich mit Gemeinde? Welche Rolle spielt in diesem ganzen Stresspaket Gemeinde? Sind wir ein Ort, der zusätzlicher Stress bedeutet oder gar Stress erzeugt? Oder sind wir ein Ort bzw. eine Gemeinschaft, die gut tut, die uns hilft, ein ausgewogenes Leben zu führen? Wenn man unser Jahresmotto anschaut, Liebe hoch 4, ist ja ein Also, könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich glaub euch ein Wort. So, wo waren wir? Stress, welche Rolle spielt Gemeinde? So, wenn wir jetzt unser Jahresmotto anschauen, Liebe hoch 4, Mehrfachgebot. Zum einen Gott zu lieben, dann sollen wir unseren Nächsten lieben und sollen uns auch noch selber lieben. Dann kann das, glaube ich, leicht passieren, dass Gemeinde zu einem weiteren Stressfaktor wird. Weil hier werden wir mit Anforderungen konfrontiert, so scheint es, die wir jetzt auch noch zusätzlich in unseren eh schon ganz vollen Alltag packen sollen. Ist doch eh schon alles so viel. Wie soll ich jetzt auch noch Gott hoch 4 lieben? Und meinen Nächsten noch lieben, wie ich mich liebe? Auch das noch. Das könnte die Reaktion sein. Und wenn das bei euch vielleicht so ganz tief innen drin ein Gefühl ist, dann ist die Chance hoch, dass dieses Jahr irgendwie so vorbeirauscht, weil da das Gefühl vorherrscht, boah, jetzt muss ich irgendwie noch eine Schippe drauflegen oder Gemeinde legt mir noch eine Schippe drauf. Und das wäre dramatisch, denn das Gegenteil ist beziehungsweise sollte der Fall sein. Dieses Doppel-/Dreifach-Gebot der Liebe ist aus meiner Sicht, wenn man es richtig versteht, kein Druck, sondern vielmehr eine Anleitung zu einem ganzheitlichen Leben. Es gibt einen Lebensrhythmus vor, bei dem uns am Ende nicht die Puste ausgeht. Ein Lebensrhythmus, bei dem am Ende nicht aus dem letzten Loch pfeift, sondern ein Leben, so wie Jesus das mal sagt, in Fülle. Intensiv, aufregend, voll Feuer, aber nicht ausbrennend. Und die nächsten Wochen, die wollen wir unser Augenmerk ja auf diesen zweiten Teil dieses Gebotes legen, den Nächsten wie mich selbst zu lieben. Und als Jesus das sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, da hat er das ja nicht spontan erfunden, also ihm da nicht spontan irgendwie eingefallen, sondern er zitiert eine Stelle aus 3. Mose, Vers 19. Und da beschreibt Mose, wie Gott ihm die Gesetze gegeben hat, wie sich die Menschen verhalten sollen. Und interessant ist, dass Gott diese Auflistung damit beginnt, dass er sagt, ihr sollt heilig sein, 3. Mose 19, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Damit beginnt Gott sozusagen diese Gesetzgebung. Ihr sollt heilig sein, weil ich bin es auch. Und jetzt, wie geht das? Wie wird man heilig? Wie lebt man heilig? Und Gott macht es dann ganz ausführlich, Schritt für Schritt für Schritt, legt er da, wie das aussehen soll. Und er bezieht das aufs Miteinander. Gerade der Umgang mit denen, die schwächer sind als wir, daran wird deutlich, wie lebt man heilig. Und ganz am Ende von dieser Aufzählung sagt er, jetzt liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Heilig zu sein und den Mitmenschen zu lieben, das gehört zusammen. Das kann man nicht auseinanderreißen. Das kann man nicht voneinander trennen. In dem Moment, wo man Gott, den Heiligen, und die Beziehung zum Mitmensch voneinander absondert, voneinander trennt, da gerät das Leben aus der Balance. Laut Jesus und laut verschiedensten Autoren der biblischen Bücher liegt nämlich gerade da drin die Chance, ganzheitlich zu leben, wenn wir diese beiden Bereiche zusammenbringen. Und wie so ein Leben aussehen kann, wo diese Bereiche zusammen sind, das kann man am besten bei Jesus selber sehen. Das würde ich gerne mit euch die nächsten Minuten anschauen, sozusagen dem Meister über die Schulter schauen. Bei einem Leben zuzuschauen, das ganz beim Heiligen ist und das den Nächsten liebt und wo der Liebende selbst nicht am Ende auf der Strecke bleibt. In Lukas 6 berichtet Lukas von einer Situation, die für uns eine ganze Menge bereithält. Lukas 6 ab Vers 12. Da schreibt er: In jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. In jener Zeit. In was für einer Zeit? Jesus geht auf den Berg. Er zieht sich zurück, verbringt eine ganze Nacht da oben mit Beten. Warum? Was war da los? Direkt vor dieser Stelle, da berichtet Lukas, dass Jesus mit den Frommen aneinander geraten ist, weil er am Sabbat mehrfach geheilt hat. Und das war für sie nicht nachvollziehbar, warum er sich über dieses Sabbatgebot, nämlich am Sabbat nichts zu tun, einfach so hinwegsetzt. Für sie war das Verrat an Gott, Verrat an der eigenen Kultur. Und dann überlegen sie, was machen wir mit diesem Jesus? Und im Vers vor unserem steht, sie waren wütend. Die Frommen, sie berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen konnten. Das ist die Situation. Die fromme Elite überlegt, was stellen sie jetzt mit Jesus an? Wie werden sie ihn los? Gibt es nicht eine Möglichkeit, wie sie ihn unauffällig beseitigen können? In dieser Situation, in der eigentlich absolutes, schnelles Krisenmanagement von Jesus gefragt wäre, da zieht er sich zurück. Er entzieht sich einer wahnsinnig dringenden Situation und tut das Wichtige. Er verbringt Zeit mit Gott, richtig viel Zeit. Eine komplette Nacht verbringt er mit Beten. Er macht kein Stoßgebet. Herr, hilf mir, zeig mir, was zu tun ist. Amen. So wie wir das vielleicht oder ich vielleicht in so einer Situation tun würde. Sondern eine ganze Nacht. Warum ist er da so lang? Lukas, der schweigt sich darüber so ein bisschen aus, aber aus dem, was danach kommt, kann man schließen, dass Jesus irgendwie die Vision da nochmal schärfen musste. In der Auseinandersetzung mit den Frommen hat er gemerkt, die kapieren das nicht. Die kapieren nicht diese Idee, dass sich das Reich Gottes jetzt Bahn bricht, dass alle Schranken und Grenzen und Barrieren überwindet. Das haben die nicht verstanden. Das hat ihnen im Gegenteil anstatt Freude Angst gemacht. Keine Grenzen mehr? Puh, er setzt sich da einfach drüber weg. Das macht Angst. Und diese Erkenntnis, die hat ihn zu Gott getrieben, um sich die Vision nochmal schärfen zu lassen. Wozu mache ich das alles hier und wie mache ich es, damit der bestmögliche Output bei rumkommt? Und in der Nacht, auf dem Berg, da wird die Vision sehr klar. Er ist nämlich auf dem Berg bei Gott. Und er ist nicht mehr nur bei sich und seinen Dingen. Er ist nicht mehr bei sich und den möglichen Anschlägen, die Leute auf ihn verüben wollen. Sondern er ist bei Gott. Und das ist ein großer Unterschied. Er verbringt die Nacht ganz bewusst in der Gegenwart Gottes. Und das ist so eine Floskel, würde ich fast schon sagen, die wir fromm manchmal benutzen, Zeit in der Gegenwart Gottes zu vollbringen. Gott ist eigentlich allgegenwärtig. Wir können überhaupt keine Zeit nicht in der Gegenwart Gottes verbringen, weil Gott überall ist. Und wir können gar nicht aus seiner Gegenwart rausfallen, sonst wäre Gott ja nicht allgegenwärtig. Aber es ist doch so, dass um Gott zu erleben, brauchen wir Zeit und Ruhe. Weil Gott ganz oft nicht laut redet oder brüllt, sondern ganz leise spricht. Und damit wir das wahrnehmen, braucht unsere Seele Zeit anzukommen. Körperlich kann ich jetzt hier sein, aber meine Seele, die kann noch da drüben sein. Und ich muss die erst langsam, aber sicher wie an so einem Faden herziehen. Damit ich ganz Körper und Seele in der Gegenwart Gottes bin. Wir können körperlich da sein und sagen, Gott, jetzt rede, ich höre. Aber meine Seele, die ist noch wo ganz anders. Die muss auch erstmal ankommen können. So, was hat Jesus auf dem Berg gemacht? Hat er die ganze Zeit geredet, gebetet, lieber Gott, bitte hilf mir? Nee. Die Betonung in diesem Vers, die liegt auf dem Wort, er verbrachte. Verbrachte die Nacht. Er hat Zeit ganz bewusst mit Gott verbracht. Er hat seiner Seele erlaubt, da anzukommen. Und das ist eine ganz faszinierende Erfahrung. Ich durfte in letzter Zeit öfter mal machen, dass Gott redet, aber dass meine Seele erstmal ankommen muss. Und wenn ich ruhe, dann hat Gott die Chance, wirklich mir gut zu tun, zu mir durchzudringen. Momentan läuft in unserer Gemeinde der Alpha-Kurs. Und parallel zum Alpha-Kurs, da findet ein Gebetstreffen statt. Da beten Leute hier aus der Gemeinde und sagen, wir wollen jetzt für diesen Alpha-Kurs beten. Wir beten für die Menschen, die da hinkommen, dass Gott auch bei ihnen ankommen kann. Und vielleicht stresst dich diese Vorstellung, so eine ganze Nacht auf dem Berg bei Gott zu verbringen. Und du denkst, puh, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Was sage ich denn da die ganze Zeit? Was mache ich denn da? Wenn dich diese Vorstellung stresst, dann kommt mal am Mittwoch zu diesem Gebetstreffen, Mittwochabend hier in der Gemeinde. Ich war am Mittwoch da und ich dachte, ich gehe dahin, um für die Leute da zu beten. Und was ich erlebt habe, war, dass als erstes für mich gebetet wurde. Und dann habe ich erlebt, dass Gott bei mir erstmal angekommen ist. Und ich dann auch frei war, für andere zu beten. Das hat unglaublich gut getan. Von daher, wie gesagt, ich möchte das mal lernen, wie das ist, auf so einen Berg zu gehen. Ihr werdet am Mittwochabend, werdet ihr da drin angeleitet. Ich lade euch herzlich ein, euch diese Chance nicht entgehen zu lassen. Nach durchbeteter Nacht wird es bei Jesus wieder Tag. Vers 13. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Nacht ist vorbei, es ist wieder Tag. Sowohl in echt als auch übertragen. Da, wo vorher Dunkelheit war, da ist jetzt Licht. Da, wo Jesus vielleicht schwarz gesehen hat, da sieht er jetzt klar und weiß, was zu tun ist. Er holt seine Jünger zu sich auf den Berg, wählt 12 aus, holt sie in die Gottesnähe und er formt dort eine enge Gemeinschaft. Jesus weiß, um diese Welt zu verändern, brauche ich Multiplikatoren, da brauche ich eine feste Gemeinschaft. Und er ruft diese 12 zu sich. Er beginnt mit ihnen ein dreijähriges Trainee-Programm. 3 Jahre On-the-Job-Training. 3 Jahre dem Meister zusammen mit 11 anderen über die Schulter schauen. 3 Jahre lernen, Dinge ausprobieren, scheitern, zusammen wieder lernen, wieder von vorne anfangen, wieder scheitern, weitermachen, nochmal scheitern, aber schlussendlich die Welt verändern. Die von euch, die jetzt irgendwie gedanklich aufmerksam mit dabei sind, die können sich fragen, Moment, du hast vorhin beim Einstieg gesagt, es geht hier um ein ganzheitliches Leben, Mischung aus bei Gott und bei den Menschen zu sein. Gott zu lieben, den Menschen zu lieben. Wo ist das denn jetzt hier in der Predigt? Ich meine, Jesus und die Jünger, die sitzen alle auf dem Berg. Und dass es auf dem Berg schön ist und dass man da keinen Stress hat, keine Frage. Aber was ist, wo ist die andere Seite? Das Ding ist, man kann nicht ewig auf dem Berg bleiben. Bergzeiten sind schön, aber nicht das Ziel. Man muss vom Berg wieder ins Tal. Vers 17. Dann stieg Jesus mit ihnen den Berg hinunter bis zu einem ebenen Platz, wo sich eine große Schar seiner Jünger und eine große Menschenmenge aus dem ganzen jüdischen Land, aus Jerusalem und aus dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon, um ihn versammelte. Sie waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch die von bösen Geistern Geplagten fanden Heilung. Jeder versuchte, ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle gesund machte. Eigentlich würde man ja vermuten, dass Jesus nach einer durchwachten Nacht, dann einem Intensiv-Coaching-Gespräch mit 12 sehr unterschiedlichen Männern, dass der erstmal platt ist, dass der erstmal schlafen geht, sich ausruht und dann, wenn er wieder fit ist, loslegt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Zeit mit Gott, die hat Jesus nicht ausgelaugt. Sie hat ihm einen Energieschub gegeben. Ich bekomme das immer mal wieder mit, dass Gemeinde oder religiöse Aktivitäten manche von uns so in Beschlag nehmen, dass darüber hinaus gar keine Kapazität mehr gesehen wird, anderen Menschen zu dienen. Denen zu dienen, die nicht mit auf dem Berg sind, sondern die unten waden, die sehnsüchtig darauf warten, bis wir wieder runterkommen. Wenn das so ist, dann läuft was schief. Ganz egal, ob wir von Hauptamtlichen oder Ehrenamtlichen reden. Die Bergzeit, die darf nie in Konkurrenz treten zum Dienst am Nächsten, sondern sie führt genau dazu. Nur dann sind wir wirklich Kirche im Sinn von Jesus. Bonhoeffer, der hat das auf den Punkt gebracht, wo er gesagt hat, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Auf dem Berg sein ist wichtig, keine Frage. Ohne Bergzeiten geht es nicht. Aber es muss vom Berg immer wieder runtergehen. Denn da warten die Leute. Jesus, der kommt also vom Berg wieder runter mit seinen Jüngern und er trifft auf eine Riesenanzahl an Menschen. Die Aufgaben, die fallen ihm im wahrsten Sinn des Wortes vor die Füße. Menschen, die ihn hören wollen, Kranke, die gesund werden wollen und Besessene, die frei werden wollen. Und das ist eigentlich eine Menge, vor der sollte man Reis ausnehmen. Das ist eine Menge, mit der will man eigentlich nicht so engen Kontakt haben, vor allem nicht als Rabbi. Denn oft wurde Krankheit in der damaligen Zeit mit Unreinheit gleichgesetzt. Und im Glauben der Leute war das so, dass wenn ich in Berührung mit jemand Unreines komme, dann ist es ansteckend, dann werde ich selber dadurch unrein. Für Priester war es zum Beispiel nicht erlaubt, einen Kranken oder Toten, also bestimmte Krankheit oder einen Toten zu berühren. Das hätte sie kultisch unrein gemacht und sie hätten ihren Job als Priester nicht mehr tun können. Und die Besessenen, von denen brauchen wir überhaupt nicht erst zu reden. Jesus hat interessanterweise keinerlei Angst vor Unreinheit. Das wurde ihm ja oft vorgeworfen, dass er die Gemeinschaft mit Sündern und Zöllnern und Unreinen und Prostituierten hatte. Der hatte keine Angst davor, weil Jesus wusste, nicht Unreinheit ist ansteckend, sondern Reinheit steckt an. Berührung mit Reinheit steckt an. Er lässt diese ganzen Unreinen an sich ran. Der zieht sie an wie ein Magnet. Alle wollen sie zu ihm, weil von ihm eine Kraft ausging, die alle heilte. So schreibt es Lukas. Und das ist faszinierend. So eine Kraft geht von ihm aus, die alle heilt. Toll, dass das bei Jesus so war, oder? Aber wie ist das bei uns? Was hat das mit uns zu tun? Mit unserem ganz persönlichen, ganzheitlichen Leben. In der Geschichte hier ist es so, dass die Jünger nur dabei sind. Die sind gerade zum engsten Jüngerkreis gerufen worden. Jetzt schauen sie zu und lernen. Aber 3 Kapitel später schickt Jesus sie los. Und er trägt ihnen auf, genau das zu tun, was sie eben gesehen und gelernt haben. Was sie an sich selbst erlebt haben. Lukas schreibt dazu in Kapitel 9, Jesus rief die 12 Jünger zusammen, gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Genau das, was sie erlebt haben, was sie gesehen haben, das sollen sie jetzt selber machen. Und offensichtlich scheint Jesus keinen Zweifel dran zu haben, dass sie das auch können. An einer Stelle sagt er mal zu ihnen, wisst ihr was, ihr werdet sogar noch größere Dinge tun, als ich sie getan habe. Ich muss gestehen, das fühlt sich bei mir oft anders an. Ich fühle mich nicht so, dass ich so stark wäre, so eine Kraft hätte, dass Menschen reihenweise gesund werden, dass von mir so eine Kraft ausgeht. Ich weiß nicht, ob euch das ähnlich geht. Einfach mal kurz überlegen, wie viele Leute ihr die letzten 2 Wochen geheilt habt. ist wahrscheinlich überschaubar, also zumindest bei mir. So, aber was jetzt? Wie gehen wir damit um? Sollen wir warten, bis wir so mega stark sind? Sollen wir 15 Jahre auf dem Berg verbringen, bis wir endlich so weit sind? Ich bin überzeugt davon, nee. Denn unsere Stärke ist überhaupt nicht unsere Stärke, sondern unsere Schwäche, unser Zerbruch, unser Leid ist das, was uns stark macht. Als ich im letzten Jahr nach Indien geflogen bin, da bin ich da hingegangen mit dieser typisch westlich überheblichen Manier. Ich dachte so, ich fliege dahin und ich neige mich herab zu den Armen und helfe ihnen auf. Ja, so Hilfe von oben. Totaler Blödsinn. Am ersten Tag vor Ort haben wir einen Pater kennengelernt, einen extrem weisen Mann. Und er hat einen Satz gesagt, in seinem schönen indischen Englisch, und der begleitet mich seitdem. Und der hat sich zigfach, den habe ich zigfach bestätigt gesehen. Er hat gesagt, the broken help the broken. The broken help the broken. Die Zerbrochenen können am besten anderen Zerbrochenen helfen. Die, die selbst Missbrauch erlebt hat, die kann einer anderen, die Missbrauch erlebt hat, viel besser beistehen, sie viel besser trösten, als ich, der ich vielleicht ein paar Ratgeber dazu gelesen habe. Der, der Trauer erlebt hat, der kann andere Trauernde viel besser begleiten durch diesen Prozess, als jemand, der sich das nur theoretisch beigebracht hat. Voraussetzung ist, dass diese Person es zulässt, dass Gott die Schwäche, die ich habe, dass Gott diese Schwäche benutzt und zum Einsatz bringt, weil ich nicht bitter darüber geworden bin, über dem, was mir passiert ist. Wenn du dich nicht stark fühlst, wenn du nicht das Gefühl hast, dass von dir diese göttliche Kraft, dieses Dynamis ausgeht, wenn du dich im Gegenteil eher schwach fühlst, ich möchte dir heute zusagen, diese Kraft ist da. Und zwar genau in deiner Schwäche. Weil da, wo du gebrochen bist, wo du gebrochen wurdest, wo du Zerbruch erlebt hast, da kannst du anderen besonders mitfühlen und dienen. Und das hat eine zutiefst geistliche Dimension. Das ist nicht nur reine Psychologie, sondern indem du in deinem Schmerz Gott erlaubst, deine Verletzungen, deine Wunden ihm zur Verfügung zu stellen, um damit anderen zu dienen und nicht darüber bitter zu werden, bekommt das eine zutiefst geistliche Dimension. Und dann kommt noch das andere dazu, indem du Gott bittest, dass er für das, was dir vor die Füße kommt, was dir vor die Füße fällt, dass er dir dafür Vollmacht gibt. So wie Jesus das hier macht, er sagt, gab ihnen die Kraft. Und das wird er auch bei dir und mir tun. Für das, was uns vor die Füße liegt, dass wir da unseren Part tun können und Gott dann getrost sein und zu überlassen. Ich bin neulich habe ich morgens die Kinder in Kita und Kindergarten gefahren und aus dem Nichts sagt Lene vom Rücksitz, die ist 3, sagt sie, Papa, wo ist Gott nochmal? Wir hatten es da in der letzten Zeit immer mal wieder von, und ich sagte, ja, Gott wohnt in deinem Herz. Ich sagte, ja, deswegen kann man ihn auch nicht sehen. Sagt, genau, sehen kann man ihn nicht. Aber, sagt sie, Gott macht Menschen gesund und du machst Menschen fröhlich. Sie hat eigentlich sozusagen die Jobs perfekt auf den Punkt gebracht. Mein Job ist es nicht, gesund zu machen. Mein Part ist es nicht, gesund zu machen. Kann ich nicht, das ist Gottes Part. Mein Part ist, zu begleiten, vielleicht ein bisschen fröhlich zu machen. Bei den Aufgaben, die uns vor die Füße fallen. Fröhlich zu machen, frohe Botschaft reinzubringen. Ich glaube, was uns momentan in Heidelberg vor die Füße fällt, wie man es kaum übersehen kann, ist diese ungeheure Zahl an Asylbewerber. Täglich fallen uns 50 bis 100 neue vor die Füße. Wir hatten diese Woche ein Treffen mit der Allianz, wo wir geguckt haben, sozusagen, wie können wir diesen Menschen dienen. Da gibt es ein paar bürokratische Hürden. Aber wenn wir die genommen haben, da sind wir dran, dann ist da ein Riesenfeld, was darauf wartet, dass wir da ein bisschen Fröhlichkeit reinbringen und dass Gott dann dadurch heilen kann. Ich habe vorhin von diesem Leben in Balance gesprochen, nahe zu sein bei Gott und Liebe zu Mitmenschen. Und ich glaube, wenn wir das als einzelne Faktoren sehen, ich muss Gott lieben, ich muss den Nächsten lieben, das sind Punkte auf einer To-Do-List, die ich abarbeiten muss, dann wird jeder dieser Punkte wird Stress bedeuten. Es sind aber keine Punkte auf einer Liste, sondern das ist ein Kreislauf. Ganz egal, wo man anfängt. Wenn ich bei der Not anfange, die mir vor die Füße fällt, zum Beispiel, wenn ich ein Seelsorgegespräch habe und da ist jemand mit einer gewissen Not, sucht Rat bei mir, ich bin da ganz oft einfach überfordert. Und dann gehe ich innerlich auf den Berg und sage zu Gott, Gott, gib mir jetzt Vollmacht, deinen Willen in dieses Leben reinzusprechen. Zeig mir, gib mir die Weisheit, jetzt die richtigen Fragen zu stellen. Das bedeutet, unten am Berg, in der Begegnung mit der Not, treibt es uns auf den Berg. Und vom Berg, in der Begegnung Gott mit Gott, da führt es uns wieder runter zu den Menschen. Interessant ist, dass Jesus die Jünger nicht allein aussendet, sondern er schickt sie in Zweierteams. Weil es viel besser ist, nicht allein zu gehen. Allein ist immer die Gefahr da, dass die Vision abhanden kommt, dass irgendwie die Kräfte für den Dienst ausgehen, dass man vielleicht einseitig wird, dass man verpasst, wann ist es Zeit für einen Bergzwischenstopp? Wann ist es auch Zeit, den Berg wieder zu verlassen? Deswegen möchte ich euch echt ermutigen, dass ihr Teil von einer verbindlichen Gemeinschaft werdet. Menschen, die mit euch gehen. Sei das ein Hauskreis, wenn ihr keinen habt, kommt unten an die Infotheke, da sind Mitarbeiter dafür oder kommt auf mich zu. Das kann eine Zweierschaft, eine Dreierschaft sein, wo ihr sagt, und wir wollen verbindlich miteinander unser Leben so gestalten, dass wir Bergzeiten haben, aber auch immer wieder ins Tal gehen. Wir als Gemeindeleitung, wir haben überlegt, was könnte eine gute Einübung für diesen ganzheitlichen Lebensstil sein? Und unser Vorschlag ist, dass ihr als Hauskreis, als Zweier-, Dreierschaft, wie auch immer ihr aufgestellt seid, dass ihr einen Abend anders gestaltet. Ganz häufig sind klassische Hauskreisabende tendenziell eher Bergabende. Ja, man trifft sich, tritt in Gottes Gegenwart, singt, betet, redet über die Bibel und geht wieder. Ja, man war auf dem Berg und das ist gut. Und unser Vorschlag ist, dass ihr euch darüber austauscht, gibt es eine Person in unserem Umfeld, ein Nachbar, ein Freund, ein Arbeitskollege, wer auch immer, dem wir als Hauskreis dienen können, eine Person. Und dieser einen Person, der schenken wir einen Abend, einen Hauskreisabend. Statt Hauskreis machen wir dann in 3 Wochen Gartenpflege bei XY oder was auch immer. Wir helfen beim Umzug, was auch immer. Ein Abend investieren statt Berg runter ins Tal zu gehen. Ich bin überzeugt, dass wir als Gemeinde, wir werden merken, das führt nicht zu extra Stress, sondern das wird uns zufriedener und ausgeglichener machen. Wir werden auf den Geschmack kommen, anderen immer mehr Gutes zu tun. Und dann werden wir diese Menschen, denen wir da gut getan haben, die werden wir lieb gewinnen. Wir werden wieder auf den Berg zurückgehen und beten und ringen darum, um Vollmacht und Weisheit zu bekommen, wie wir ihnen noch besser dienen können. Und wir werden so mehr und mehr in so einen ganzheitlichen Lebensstil hineinkommen. Und das wird sich nicht wie Druck von außen anfühlen, sondern es wird eine starke, innere, heilige Motivation werden. Und das wünsche ich uns allen. Gott segne uns. Amen.